Ja, bevor ich jetzt die Grüße nochmal ausrichte, würde ich gerne mit uns beten. Wir werden stille. Wir danken dir dafür, dass du Zeit für uns hast, dass du uns einlädst in deine Gegenwart. Und wir bitten dich, dass du zu uns sprichst. Danke, dass du hier bist und dass du wirklich so wertvoll für unser Leben bist und dass du uns segnen willst. Gelobt sei dein heiliger Name. Amen. Ja, ich habe schon Grüße bestellt, trotzdem an dieser von dieser Stelle auch nochmal herzliche Grüße von der Freien Evangelischen Gemeinde Görlitz. Wir bleiben ja miteinander verbunden. Das war ja unsere Herberge sehr lange Zeit und wir sind immer wieder dankbar für eure Gastfreundschaft und freuen uns, dass wir verbunden sind in Jesus Christus. Und ja, ich habe mit dem Veit gesprochen, über was soll ich predigen oder welche. Ich habe übrigens so verstanden, dass ich jetzt Versammlungsstunde heißt das, glaube ich, ja?
Gemeinschaftsstunde,
so. Ich habe also eine Stunde für die Predigt.
Also Eugen, da zahlen Sie dich runter.
Sehr gut, man hat mich schon gewarnt. Also wie viel habe ich ungefähr, Pi mal Daumen, so?
30 Minuten.
Oh ja, gut, das ist schon sehr viel, gut. Vielleicht bin ich auch kürzer. Und diese Verbundenheit, die wir haben in Jesus Christus, die ist für uns schon als Gemeinde wichtig. Wir haben ja ein gemeinsames Projekt, die Bibelschule. Ich weiß nicht, ob ihr schon wisst, Bibelschule Bollwerk, die startet ja in ein paar Wochen. Darüber sind wir froh, sind ja, glaube ich, 12 Teilnehmer. Denn unsere Überzeugung ist eindeutig, wir brauchen geistliche Erbauung, geistliche Stütze in dieser Zeit, die aus unterschiedlichen Perspektiven nicht ganz so einfach ist. Und ich hätte gern mit euch natürlich unterhalten über die Entwicklung, wie ihr sie seht, nicht nur gesellschaftlich oder weltbezogen, ist ja schon sehr angespannt, aber vor allen Dingen, wie sieht es denn geistlich aus? Welche Perspektiven haben wir als Gemeinden? Wie geht es euch als Gemeinde? Wie geht es uns als Gemeinde? Und da gibt es, glaube ich, sehr viel zu berichten. Ich empfinde das so, den Einblick, den ich habe, schon, dass viele Gemeinden unter Druck stehen. Ja, dass diese Zeit nicht ganz spurlos vergangen ist. Und das ist ja nicht so, dass wir irgendwie mit Maßnahmen konfrontiert werden, die uns einschränken. Da gibt es ja auch geistliche Prozesse, Weltanschauungsprozesse, die die Gesellschaft immer mehr entzweit. Und wir als Gemeinde befinden uns schon in einigen geistlichen Kämpfen mit dem Zeitgeist, vorsichtig ausgesprochen. Und die Frage stellt sich immer wieder aus christlicher Perspektive, ist das überhaupt richtig? Sind wir überhaupt berufen worden, und mit dem Zeitgeist auseinanderzusetzen? Vielleicht ist es gar nicht wichtig. Vielleicht ist es nur wichtig, dass wir segnend Gutes tun. Vielleicht geht es gar nicht darum, dass wir die Menschen irgendwie retten von irgendetwas. Vielleicht sollen wir sie bloß beruhigen, also Gutes für sie bewirken. Und ich erlebe zunehmend mehr, das habe ich aber allerdings schon seit Jahren prophezeit, dass diese Bewegung auch so sein wird, dass diese Sorge, dass an uns Anschluss genommen wird, groß sein wird. Und so kenne ich viele Gemeinden oder viele Christen, die größte Sorge besteht darin, Hauptsache nicht auffallen. Hauptsache, keinen Anschluss geben. Und stellt sich die Frage, aber wie sollen Menschen gerettet werden? Oder vielleicht stimmt die Botschaft nicht mehr, vielleicht müssen sie gar nicht gerettet werden. Aber wenn sie gerettet werden sollten, dann müssen wir uns ja in der Gesellschaft irgendwie einbringen. Und zwar am besten natürlich mit der Wahrheit. Und da gibt es im Neuen Testament eine aus meiner Sicht sehr interessante Begebenheit, die habe ich zum Anlass genommen, darüber nachzudenken. Was ist unsere Zukunft als Gemeinden, die wir an Jesus Christus glauben und das Wort Gottes? Deswegen vielen Dank auch für die Einleitung. Das ist das Wertvollste, was wir haben. Wir haben nichts anderes. Das ist Fundament unseres Glaubens. Das ist die Wahrheit. Das ist die Weisheit. Und jetzt müssen wir klug reinschauen und überlegen, wie müssen wir uns das denn vorstellen? Was wird jetzt als nächstes geistlich geschehen und vor allen Dingen, was ist unsere Aufgabe? Und da gibt es eine Begebenheit, die, ich glaube, die wird nicht allzu oft verwendet in Predigten. Mein Eindruck ist also von mir, dass wir sie manchmal überlesen oder gehen in den Alltag. Aber ich glaube, sie beschreibt sehr gut den Zustand, in dem wir uns befinden und vor allen Dingen den Auftrag, den wir haben. Und diese Geschichte ist ein bisschen komplex. Sie hat was mit Enttäuschung zu tun, mit Frustration. Es geht um zwei Männer, die die Weltgeschichte verändert haben. Und beide sind gesellschaftlich gescheitert. Ihr kennt beide. Der eine ist der, von dem der andere gesagt hat, er ist die bedeutendste Person, die eine Frau jemals zur Welt gebracht hat. Das sprach Jesus Christus über Johannes den Täufer. Und der andere hat über den anderen gesagt, ich bin es nicht würdig, nicht wert, die Schuhriemen zu lösen oder zu binden. Und wir haben eine interessante Klammer zwischen Johannes dem Täufer und Jesus Christus. Und diese Klammer kann man nicht auflösen, weil die gehören beide zusammen. Heilsgeschichtlich gehören beide zusammen. Jesus Christus konnte nicht ohne Johannes den Täufer sein und Johannes der Täufer konnte nicht erfüllt werden oder ich sage mal, er hatte gar keine Bedeutung ohne Messias. Und ich vermute, dass uns inzwischen schwerfällt, diese zwei Persönlichkeiten, die zur gleichen Zeit gelebt haben, zusammenzubringen, vor allen Dingen ihre Bestimmung zu verstehen. Und ich glaube, dass die Gemeinden, wenn sie das nicht verstehen, wozu diese zwei Männer standen, dass sie auch sehr schwer haben werden, in dieser Zeit zu bestehen. Weil beide sind notwendig für eine Gemeinde und für die Verkündigung des Evangeliums. Denn wenn wir das nicht verstehen, wenn wir das nicht annehmen, wenn wir diese Spannung nicht erkennen, dann verkommt die Gemeinde zu ja, einer sogenannten Schmonzes-Veranstaltung. Die Freie Evangelische Gemeinde Görlitz wird von mir im Moment malträtiert, denn ich versuche der Gemeinde beizubringen, wie viele jiddische Wörter wir im Alltagssprache haben und wie klar und verständlich sie eigentlich ist. Wer kennt Schmonzes? Kennt ihr Schmonzes? Soll ich Schmonzes erklären, was Schmonzes bedeutet? Kennt ihr nicht? Schmonzes. Es ist ein jüdischer Begriff. Jiddischer ist weit verbreitet. Schmonzes ist sowas wie Unsinnreden. Wenn ich Schmonzes erzähle, dann ist es Unsinn. Das kommt aus dem Jüdischen, das ist lustige Geschichten erzählen. Man könnte Anekdoten, wenn eine Gemeinde zu Anekdoten verfällt, Schmonzes, einfach belanglos. Vielleicht unterhaltsam, lustig, irgendwie interessant, aber belanglos. Wer weiß, was im Jüdischen Glück bedeutet? Also eine Situation, glückliche Begebenheit, die uns irgendwie zugefallen ist, so ein glücklicher Umstand. Wisst ihr? Weil die jiddische Sprache ist eine ganz, ganz, ganz hübsche Sprache. Massel. Kennt ihr das? Massel haben. Massel Tov im Jüdischen viel Glück haben. Wir haben im Deutschen ein verständliches Wort. Ich glaube, das vermasselt. Das heißt, wenn uns Glück in den Schoß gefallen ist, und wir tatsächlich es geschafft haben, es zu vermasseln. Ja. Und so gibt es viele Begriffe, warum ich darauf komme. Im Judentum gibt es ein tieferes Verständnis von Weisheit. Viel tiefer als im christlichen Verständnis. Und wir kommen aber aus dem jüdischen Theologie und jüdischen Denken. Und ich glaube, wir sollen an bestimmten Bereichen tiefer nachdenken, noch tiefer nachdenken. Wir sollen auch die Geheimnisse des Evangeliums tiefer verstehen. Wir sollen es also nicht irgendwie verdrehen oder irgendwie anders darstellen, aber dennoch diese jüdische Seite auch begreifen. Und wenn wir im Johannes den Täufer und Jesus Christus als Messias die Klammer zusammennehmen, dann müssen wir auch verstehen, ja, wie tief eigentlich diese Beziehung zwischen den beiden Männern ging. Wie ist die Geschichte von Johannes den Täufer? Das werdet ihr wahrscheinlich fast alle wissen. Johannes der Täufer ist der Vorläufer des Messias und seine Aufgabe bestand darin, das Volk Gottes, also die Juden, Israel, mit einer sehr klaren, sehr prophetischen, teilweise sehr schroffen Predigt zu erreichen. Denn es war klar, wenn das Volk Gottes nicht vorbereitet wird, wenn die Menschen, kann man sagen, nicht vorbereitet werden auf den Messias, wird er gar nicht zur Kenntnis genommen. Das heißt, wie ein Bauer, wenn er vorher nicht mit dem Pflug, die sozusagen die Furchen zieht, hat der Samen ja keine Chance. Und es war ganz klar, dass Johannes der Täufer eine wichtige, wesentliche Auseinandersetzung zu führen hatte. Und ihr wisst, wie seine Geschichte ging. Er war ja sozusagen ein wilder Mann, würde man sagen. Auch äußerlich. Ein wilder Mann, der sozial nicht integrierbar war, würde man heute sagen. Wahrscheinlich hätte er eine Diagnose gestellt bekommen, irgend so ein seltsamer, einsamer Kerl. Und wenn er auftrat, dann haben viele Menschen so eine Unruhe empfunden. Man hat immer gehofft, hoffentlich stimmt das nicht, was er erzählt. Aber er kam und ihr wisst, wie es ist, die Leute gingen und haben sich ja taufen lassen, die Johannestaufe. Und das Besondere an ihm war, er war nicht zu keinem Zeitpunkt seines Lebens daran interessiert, eine positive, sag mal, Wirkung zu haben. Ihn hat überhaupt nicht interessiert, was Menschen über ihn denken. Er war ausschließlich an der Wahrheit Gottes interessiert. Das heißt, er war derjenige, der das sozusagen die Wahrheit ausgesprochen hat. Er war derjenige, der die Menschen erschüttert hat. Die Verkündigung der Erschütterung. Und er war auch ein Mann ohne Furcht. Er hat sich in die Politik eingemischt. Also es gab überhaupt gar keinen Bereich des Lebens, den er für sich als Tabu angenommen hätte. Und als Herodes Antipas, also nicht der große Herodes, sondern eins seiner Söhne, in einer sehr verwerfliche, in altdeutscher Sprache hieß es ja, in seiner Unzuchtbeziehung mit der Schwägerin eingegangen ist und alle geschwiegen haben, alle, weil sie entweder machtopportun waren, das heißt, sie hatten Sorge, Machteinflüsse zu verlieren. Das ist die Korruption. Auch der Kirche und der Gemeinde, wenn wir anfangen zu schweigen, weil wir den Eindruck haben, wir verlieren Einfluss, Vorteile. Und viele schweigen aus dieser Angst. Und interessant ist, dass weder die Hohepriester noch die Pharisäer noch die Sadduzäer, zumindest ist nirgendwo erkennbar im Neuen Testament und auch aus den anderen Schriften, dass sie das offen angegriffen haben. Die meisten waren innerlich sowieso dagegen, also sie haben das verurteilt innerlich. Aber jetzt kommt der nächste jüdische Begriff, aber sie hatten keine Chuzpe, keinen Mumm und keinen Mut, das anzusprechen. Ich kann als Familienbeauftragter, ehemals AD inzwischen, ja, sagen, dass es so ist. Das heißt, wenn man Verhältnisse anspricht, die eindeutig ungöttlich und widernatürlicher Art sind, dass selbstverständlich es Konsequenzen hat. Selbstverständlich. Im Politischen ist es sowieso, aber auch im Kirchlichen. Und das große Schweigen im Walde, was wir erleben jetzt seit Jahren, das macht einen betroffen, finde ich. Und es gibt wenig Stimmen eines Johannes der Täufer. Und er ist auf jeden Fall derjenige, der gesagt hat, das ist Unzucht und das ist ungöttlich und das ist unbiblisch. Und eine neue Frage, braucht man das überhaupt noch, das anzusprechen? Die Konsequenz war ja, dass er ins Gefängnis kam. Und nun passiert etwas Seltsames. Dieser gestandene Mann, dieser Wilde, der geistig Robuste, versteht plötzlich, das Problem nicht, weil er war auf Gottes Seite. Er hat nur das verkündigt, was Gott gesagt hat. Das heißt, eigentlich war er unbesiegbar. Das ist wie David gegen Goliath. Wenn du auf Gottes Seite stehst, kannst du nicht verlieren. Das ist in vielen Denken. In vielen Denken ist es so. Und bei Johannes, dem Täufer, war es auch ganz klar. Nicht, dass er in seinem Leben hing. Das war nicht sein Problem. Dass er Furcht hatte zu sterben, das war alles nicht sein Problem. Nur ihm war klar, der Messias ist ja da. Und weil der Messias da ist, kann das jetzt so nicht sein. Er wird diese korrupte Macht stürzen. Der Messias muss es tun. Und jetzt wartet er im Gefängnis, wann das endlich passiert. Und da passiert gar nichts. Er sitzt einfach im Gefängnis. Und seht ihr, das ist nämlich interessant, eine geistliche Erfahrung, dass man plötzlich steht, ich stehe an Gottes Seite inhaltlich, aber rein äußerlich habe ich nur Nachteile. Ich stehe, ich setze mich für ihn ein, aber ich habe Nachteile. Wenn du dich für ihn einsetzt, dann wirst du kaum Karriere machen können. In der Politik schon gar nicht. Aber in vielen anderen Bereichen auch. Es wird plötzlich eng und wir merken, ups, lohnt es sich überhaupt, sich einzusetzen? Braucht man überhaupt diese Stimme? Vielleicht kann Gott auch ohne uns. Und Johannes der Täufer bekommt ja diese Sorge, dass irgendetwas nicht stimmt. Der Messias ist da und er versteht etwas nicht. Und aus dem Gefängnis heraus kommt jetzt unser Text. Das ist Matthäus Evangelium Kapitel 11. Und dort schickt er seine Jünger zu Jesus. Und dort steht, nach Luther-Übersetzung, und es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine 12 Jünger beendet hatte, dass er von dort weiterging, um in ihre Städte zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Ich habe mich immer wieder gefragt, wie antwortet man einem Angefochtenen? Wie können wir Menschen erreichen, die sehr harte oder kritische oder negative Anfragen an uns starten? Ich meine, was hier steht, das hört sich für uns vielleicht nicht dramatisch an, aber es ist ein erheblicher offener Zweifel am Messias. Bist du es? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Ich kenne viele Menschen, die in einer Krise sich befinden, die genau diese Frage stellen. Bist du es? Ich kenne viele Anfragen, bekomme sehr viele Anfragen, Diskussionen, Debatten. Und dort wird man angegriffen, einfach angegriffen. Allein wegen der Verkündigung, man wird angegriffen. Und da stellt sich immer wieder die gleiche Frage, wie überzeugt man denn die Kritiker oder die Zweifler oder die Angefochtenen? Wie denn? Was soll er denn sagen? Ja, ich bin es. Vielleicht hätten wir so noch ein bisschen diskutieren sollen. Bin ich es nicht? Vielleicht doch oder doch. Und ein bisschen theologisch, dogmatisch. Wie überzeugt man den Menschen? Und das ist so schön befreiend, dass hier steht, komm und sieh. Komm und sieh. Und das ist die zweite Klammer jetzt. Also die erste Klammer ist die klare Verkündigung bis zur Anfechtung. Die klare Verkündigung bis ins Gefängnis. Verfolgte Gemeinde. Wir beten jeden Sonntag für die verfolgte Gemeinde. Die verkündigen das Evangelium bis ins Gefängnis. Das ist der Strang des Johannes des Täufers, seit der Kirchengeschichte nie aufgehört. Verkündigung bis zur Hinrichtung. Und manchmal tun wir gerade so, als wäre das in unserem Land nicht notwendig. Als wäre das vielleicht in Vietnam irgendwo oder Korea oder wir wissen selber nicht, wo die Länder sich befinden. Aber eigentlich merken wir, dass die Schlinge sich ja zuzieht. Predige so wie in China und du erlebst dein blaues Wunder zum Teil. Und jetzt antwortet Jesus zu ihm, wenn du in dieser Situation bist, wo du meinst, du warst klar in der Verkündigung, du warst klar in deinen Aussagen, du warst klar in deinem theologischen Verständnis, du hast Kurs gehalten und jetzt bist du an dem Moment, an dem Punkt angekommen, wo es offenbar nicht weitergeht. Dann darfst du nicht in diesem persönlichen Fokus bleiben, jetzt musst du deinen Blick erweitern. Jetzt gehen die Jünger zu ihm und er antwortet, erzählt ihm erneut. Erzählt ihm erneut, was ihr seht. Und das ist ja das, was im Jesaja 65 steht. Die Erfüllung, die messianische Erfüllung, dass Christus das erfüllt. Und manchmal gibt es diese Spannung in unserem Leben, dass bei den anderen er das offenbar erfüllt. Bei den anderen macht er die Blinden sehend und die Toten lebend und die Gefangenen macht er frei. Aber in deinem eigenen Leben, in deinem eigenen Wirken, in deiner Treue, in deiner Leidenschaft, in deiner Liebe sitzt du im Kerker. Und das ist die Spannung der Theologie, in der wir uns befinden. Das heißt, einerseits die Wahrheit und andererseits die Wirksamkeit. Und Gott ist wirksam, aber plötzlich nicht mehr in unserem Leben, weil unsere Bestimmung offenbar dafür da ist, diese Wahrheit und diese Leidenschaft, dieses Evangelium zu ertragen. Und die Bestimmung des Johannes den Täufer ist, als man könnte sagen, wie nach christlicher Erzählung ist eigentlich Stephanus der erste Märtyrer. Aber vermutlich ist es sogar der Johannes der Täufer. Zwischen Johannes dem Täufer und Stephanus, diesen beiden Märtyrer, da ist Christus nur noch. Und so werden wir zwischen diesen drei Männern entfaltet sich das ganze Evangelium. Zwischen Johannes dem Täufer, also der gelitten hat für die Wahrheit, zwischen Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat für die Wahrheit, und dem Stephanus, der sozusagen für die Wahrheit des Evangeliums sein Leben gibt. Drei Märtyrer. Das ist unsere Theologie. Das ist unsere Kraft. Wir haben gar keine andere bekommen. Und manchmal sind wir angefochten, auch als Gemeinden, und dann wissen wir, sind wir dann überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Ist es überhaupt so richtig, was wir machen? Denn so viel Gegenwind, so viel Anfeindungen und Angriffe, Neudeutsch, so viel Shitstorms, verkraftet vielleicht jemand gar nicht. Und dann stellt sich die Frage, okay, sind wir noch dabei? Und er sagte ihm, ja, ich werde jetzt keine besondere Seelsorge am Johannes betreiben, er ist mannhaft genug, mit dieser Botschaft klarzukommen, geht hin und berichtet ihm, was geschieht. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert oder Anschluss nimmt. Ich freue mich immer wieder über Christen, wenn ich Lebensberichte höre, auch aus der DDR-Geschichte. Menschen, die bereit waren, für ihren Glauben sehr viel in Kauf zu nehmen, an Nachteilen, Karrierebeendigungen, Ausschluss aus Sozialverbänden, Klassen. Ich komme selber aus Kasachstan. Meine Vorfahren haben Ähnliches erlebt in der Sowjetunion. Und mich beeindruckt immer die verfolgte Gemeinde. Und ich weiß, dass Menschen sehr viel in Kauf nehmen und sich nicht an Christus ärgern. Und ich wünsche mir, dass diese Generation noch einmal zur Sprache kommt. Weil ich erlebe im Moment wenig Menschen, die sich nicht an Christus ärgern, wenn er ihnen ihre Lebens- und Zukunftsgebäude verbaut und wenn er sie plötzlich in eine Situation des Kerkers hinstellt. Und als sie fortgingen, so steht es geschrieben, fing Jesus an, zum Volk von Johannes zu reden. Was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Was für ein Zirkus habt ihr denn erwartet? Was der Johannes macht. Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her weht? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Sie, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ist ein schwerer Text, aber für mich ist es total hoffnungsvoll. Ich habe heute über Martin Luther gepredigt. Das Schöne ist, dass bei Gott eine Wendung gibt. Immer gibt es eine Wendung. Wer bereit ist, den Weg mit ihm zu gehen, der wird eine Wendung haben. Bei Johannes dem Täufer gab es keine Wendung, weil er dafür bestimmt war, ein Zeuge zu sein für die Wahrheit. Bei Jesus gab es keine Wendung und bei Stephanus gab es keine Wendung. Für sie persönlich gab es keine Wendung. Aber für die Welt gab es eine Wendung. Für die komplette Welt gab es eine Wendung. Das Evangelium wurde so in die Welt hineingeboren. Durch dieses Zeugnis. Klare Verkündigung und klare Wirksamkeit. Und so komme ich jetzt zu meinem letzten Punkt. Ich glaube, ich bin schon jetzt drüber. Ne? Ich glaube, muss ich jetzt landen. Das Evangelium der Gemeinde oder eine lebendige Gemeinde, wie wird die lebendige Gemeinde bestehen? Und zwar, wie bestand sie, wie besteht sie und wie wird sie immer bestehen? Sie wird genau in dieser Klammer bestehen. Einerseits in der Wahrheit, in der wahrhaftigen Verkündigung. Wenn wir schweigen, rufen Steine. Richtig? Richtig. Wir sind nicht berufen, um zu schweigen. So wichtig für die Gemeinde. Die Gemeinde darf nicht schweigen, sie kann nicht schweigen, weil für die Gemeinde ist es wieder natürlich zu schweigen. Verkündigt es laut, wir haben ja heute wunderbare Lieder gesungen, das ist unsere Bestimmung, berufen. Geht an die Straßen, an die Hecken und Zäunen, ladet sie ein, aber verkündigt ihnen auch die Wahrheit. Das ist sozusagen die Klammer, die erste Klammer des Johannes des Täufers. Und sogar bis in die Politik hinein muss die Wahrheit gelten. Sonst ist es keine Wahrheit. Und die zweite Seite der Klammer, das ist die Wirksamkeit aus dem Evangelium heraus. Dass Menschen erkennen, dass diese Gemeinde kommt nicht nur ausschließlich in der Sprache des Johannes des Täufers, sondern in der Wirksamkeit Jesu, wo Dinge transformiert werden in der Gesellschaft. Wenn diese zwei Klammern da sind, treu in der Verkündigung und wirksam in der Entfaltung des Evangeliums, dann hat die Gemeinde immer Zukunft. Wenn sie aus Männern und Frauen besteht, die bereit sind, ihr Leben hinzugeben, dann hat die Gemeinde immer Zukunft. Und zwar erneut nicht zu unserem Vorteil, darum geht es gar nicht, sondern zu der Hoffnung in dieser Welt. Das ist das Evangelium, Evangelium, die gute Botschaft für die Welt, dass Gott da ist und wirksam ist in Wahrheit und Gnade. Steht Johannes für die Wahrheit, steht Christus für die Gnade. Und wir nehmen keinen Anschluss an ihn. Und jetzt werden die nächsten Wochen, Monate eine große Herausforderung sein. Da muss man, glaube ich, kein großer Prophet sein, um zu wissen, dass Dinge sich gegenwärtig zuspitzen, und zwar auf allen Ebenen. Und ich hoffe, dass wir als Christen immer wieder an Christus bleiben und sagen, Herr, was ist dein Auftrag? Was ist deine Berufung für mich, für mein Leben? Was ist das, was ich tun kann? Deswegen brauchen wir lebendige Gemeinden, starke Gemeinden. Ich habe das ja heute wunderbar gehört. Gaben ergänzende Gemeinden, die sozusagen, ich predige gerade eine Predigreihe über Mischpoke, die Familie. Die Gemeinde als Familie, die sich gegenseitig stützt, gerade in Zeiten des Gegenwindes und der Anfechtung. Und so hoffe ich, dass wir gemeinsam in Christus bleiben. Deswegen diese Bibelschule Bollwerk ist natürlich eine Werbung für uns alle, zu sagen, wir wollen bleiben. Wir wollen auch als Gemeinden bleiben und uns gegenseitig ergänzen. Denn wir wissen, wie das Evangelium ausgeht. Johannes der Täufer wurde hingerichtet. Er blieb treu. Christus ist am Kreuz für uns gestorben und hat uns freigekauft. Er blieb treu. Er ist auferstanden und hat eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Und seine Gemeinde geschieht sozusagen in diesem geistlichen Kampf, besteht sie im Zeugnis. Und deswegen bleibe ich total zuversichtlich. Wenn Christus für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Christus an unserer Seite steht, wer kann widerstehen? Wenn Christus, das lebendige Wort Gottes, uns Auftrag gibt, Menschen zu erreichen, dann werden die Pforten der Hölle es nicht überwinden oder verhindern. Und das ist das gute Evangelium. Deswegen lasst uns als Gemeinden wirklich ringen und kämpfen, in diesen Klammern auch beten, dass wir bekennen, Christus, du kannst diese Menschen verändern. Du kannst bis in die hohe Politik, du kannst erschüttern. Darum brauchen wir Johannes den Täufer. Wir brauchen eine komplette Generation von Johannes den Täufern. Wir brauchen eine komplette neue Generation von Evangelisten, also Propheten. Johannes der Täufer steht für einen Propheten. Wir brauchen eine Generation der Propheten, wir brauchen eine Generation der Evangelisten, wir brauchen eine Generation der Lehrer, wir brauchen eine Generation der Jünger. Und ich glaube, dass der Herr das tun kann. Deswegen freue ich mich, dass ihr kämpft, dass ihr ringt, dass wir verbunden sind und bin zuversichtlich, dass der in uns den Glauben angefangen hat, dass der auch mit uns gemeinsam ihn auch vollenden kann. Amen.